Gemeinsam mit Florian Thalhammer darf ich Sie zur zweiten Sitzung begrüßen und zum ersten Vortrag, wenn ich das so formulieren darf, die Grande Dame der österreichischen STD-Szene, Angelika Stari, zu ihrem Vortrag aufrufen, der Gonococcus invictus seit 142 Jahren gefürchtet.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Vorsitzende, liebe Trixi, lieber Georg, ich freue mich sehr, dass diese Veranstaltung so effizient stattfinden kann und ich auch als Vortragende eingeladen bin und darf Ihnen nun einen kurzen Überblick über die Gonorrhoe geben, den sogenannten Gonococcus invictus, der seit 142 Jahren gefürchtet ist. Und es stellt sich gleich die Frage, nun wie alt ist die Gonorrhoe tatsächlich? Wenn man jetzt in der Geschichte zurückgeht auf Überlieferungen, dann weiß man schon, im Alten Testament gibt es einen Hinweis auf offensichtlich typische Symptome einer Gonorrhoe. Auch der griechische Arzt Aretalos hat bereits Behandlungsvorschläge gemacht für die Gonorrhoe. Im späten Mittelalter wurde zum Beispiel dem Richard II. Als eine Therapie der Gonorrhoe empfohlen, take the milk of a woman, a little sugar, oil of violets and barley water and administer it with a syringe. So mit weiß man, es gibt also schon seit langem die Gefahr der Gonokokkeninfektion. Nun, es hat ein Pariser Chirurg ein Statement abgegeben, Gonorrhea is as old as mankind and urethral discharges have no doubt been known at all times. Und Voltaire meinte, venereal diseases are like the fine arts, it is pointless to ask who invented them. Also eine Erkrankung, die bereits wesentlich älter ist. Ich darf zurückgehen auch auf die Theorie, dass es sich zunächst vermeintlich um eine Erkrankung handelte, den Morbus venereus, und man meinte, die Gonorrhoe und die Syphilis sind eine Infektion. Das wurde revidiert dann von Philippe Ricord, der festgestellt hat, die Gonorrhoe ist eine eigenständige Infektion. Und durch die Einführung eines Färbeverfahrens durch Robert Koch 1877 war es dann Albert Neisser möglich, die Gonokokken im Urethralabstrich eines Patienten nachzuweisen. Letztlich ist es dann erstmalig Ernst Bumm gelungen, die Gonokokken zu kultivieren. Also hier war eine geballte Wissenschaft, die zu einer Fortsetzung und einer wirklichen Etablierung der Gonokokken Wissenschaft geführt hat. Es wurde bereits erwähnt, sehr eindrucksvoll, dass es nicht nur sozusagen die Durchschnittsbevölkerung erwischt bei einer Gonokokkeninfektion, sondern sogar den Kaiserhof und dass vor allem, wenn wir jetzt in die nähere Vergangenheit gehen, auch Risikogruppen bestehen, nämlich LGBT. Und wir haben schon gehört, dass gerade bei dieser Population, bei dieser Hochrisikogruppe, die Infektionsrate enorm höher ist, verglichen mit Heterosexuellen oder mit Infektionen bei Frauen. Und es war in den USA verboten, orale und anale Sexualpraktiken durchzuführen und sie waren strafbar. Das ist nun schon eine Zeit lang her, aber es ist immerhin ein Zeichen, dass man darüber damals nicht reden durfte. Nun, wenn wir jetzt nach CDC sagen, anyone who is sexually active can get gonorrhea, so ist es ein großes Problem. Und wie können wir dieses Problem der Ansteckung denn eigentlich bekämpfen? Und ich habe versucht, da drei Möglichkeiten aufzuzeigen. Es war in den USA eine Zeit lang ja sehr populär, diese Einstellung Abstinence only. Wir haben bessere diagnostische Möglichkeiten und wir haben eine Antibiotikatherapie und wir könnten sagen, don't worry, it's only gonorrhea. Wenn wir also jetzt zunächst einmal auf den ersten Punkt eingehen, die sexuelle Abstinenz, dann möchte ich das anhand der Meldezahlen von Österreich ein bisschen dokumentieren. Darüber ist auch schon gesprochen worden, dass eine lebensbedrohende Infektion, auch durch HIV, die anderen STIs reduzieren kann. Und Sie sehen das hier in den, das da, ja, hier 1998, 99 hatten wir die geringste Zahl an Gonokokkeninfektionen, die gemeldet wurden österreichweit. Das hat sich geändert durch das bessere Management einer HIV-Infektion. Die tödliche Infektion ist abgeschwächt und es haben diese Zahlen wieder zugenommen. Nun, wie stellt sich das jetzt dar in der Zeit der Pandemie? Das sind die Meldezahlen des Tages an das Gesundheitsministerium und Sie sehen, 2019 hatten wir annähernd einen so hohen Gipfel wie 100 Jahre davor, wie 20 Jahre davor, aber 2020 kam es zu einem Abfall durch die Pandemie. Und ich möchte Ihnen die Zahlen, die wir erheben im Pilzambulatorium, auch zeigen. Sie sehen, auch 1999 waren sehr geringe Zahlen an Gonokokkeninfektionen in unserem Patientenkollektiv nachzuweisen. Das hat zugenommen und es war auch hier 2019 die höchste Zahl zu verzeichnen. Allerdings 2020 ein massiver Abfall. Wenn wir uns jetzt die Zahlen von 2020 genauer ansehen und korrelieren mit einem Lockdown, dann sehen wir, dass sehr wohl beim ersten Lockdown, April, Mai, die Zahlen wesentlich geringer waren. Also wir hier wirklich mit einem Abfall zu rechnen hatten und offensichtlich der Lockdown mit einer so Vorsicht bei engerem Kontakt hier auch die Epidemiologie der Gonorrhoe beeinflusst hat. Allerdings im zweiten Lockdown, also vor einem Jahr, kam es nicht mehr zu einem Abfall. Es haben die Zahlen wieder zugenommen. Also Abstinence Only hat hier sicherlich nicht einen wesentlichen Einfluss. Nun, die zweite Säule, wie wir die Gonokokken bekämpfen könnten, ist nun die bessere Diagnostik. Und da möchte ich zunächst auf die Klinik eingehen. Es gibt Kollegen, die sagen, ich sehe keine Gonorrhoe mehr. Wenn man dann fragt, wird auch untersucht, dann wird das verneint. Kann man also klinisch jetzt die Diagnose stellen? Und wenn wir uns die einzelnen Krankheitsbilder ansehen, dann sehen Sie hier bei dem, es geht nicht sehr gut, bei der Infektion des Mannes die klassische Gonorrhoe, eventuell sogar auch ein Kavalierstropfen, der bei der atypischen Gonorrhoe eigentlich eher nicht an eine Gonokokkeninfektion denken lässt. Es ist die Cervicitis bei der Frau, es ist eine pharyngeale Gonorrhoe, es ist die disseminierte Gonorrhoe und es ist die rektale Gonorrhoe, die hier klinisch eine Rolle spielt. Und ich habe Ihnen noch ein Bild gezeigt, wo Sie denken werden, warum ist dieses Bild denn einfach hier? Der schaut ja wirklich nicht aus wie eine Gonorrhoe. Nun, es handelte sich um einen 57-jährigen Mann, dessen Partnerin beschwerdefrei war. Er gab keinen ungeschützten Verkehr an, aber es war sowohl die Amplifizierung der Urethra, des Urethra-Abstrichs und der Glanz gonokokkenpositiv und auch die Gramfärbung und die Kultur von der Glanz positiv. Also hier hätte man sicherlich nicht primär an eine Gonokokkeninfektion gedacht. Nun, das lässt einfach die Forderung zu, dass wir eine mikrobiologische Diagnostik durchführen müssen bei Verdacht einer Gonorrhoe. Und dass die beruht auf drei Säulen, die Färbemethode, die Kultur und die Amplifizierungen. Was ist der Vorteil der Färbemethoden? Wir sehen hier die Methylenblaufärbung und die Gramfärbung. Man hat ein rasches Ergebnis und es ist sozusagen ein Point-of-Care-Test. Natürlich hat das auch Nachteile, dass die Sensitivität nicht so hoch ist, vor allem bei wenig oder asymptomatischen Personen oder bei der Frau. Die Kultur ist hochspezifisch und bietet die Möglichkeit der Resistenztestung, wenn sie richtig durchgeführt ist, ist nicht ganz einfach durchzuführen, weil man braucht die Vorkehrungen auch des Brutschrankes, aber sie hat die Vorteile der Resistenztestung. Und die Amplifizierungsverfahren haben eindeutig die höchste Sensitivität, vor allem wenn es sich um transportiertes Material oder um extragenitale Gonokokkeninfektion handelt. Ich darf Ihnen in dem Zusammenhang ein Beispiel geben. Ein 45-jähriger Mann mit einem doch klinischen Verdacht einer Gonorrhoe, die Partnerin war unbekannt. Wie stellt sich nun die Gonokokkendiagnostik dar? In der Gramfärbung massive Zahl von Leukozyten, Diplokokken intra- und extrazellulär und die Gonokokkenkultur aus der Urethra, die Symptomatik gezeigt hat, war positiv. Wir waren erstaunt, dass der Amplifizierungstest negativ ist, und zwar mit zwei verschiedenen Amplifizierungsverfahren, sowohl direkt vom Abstrich als auch von den Kolonien der Kulturplatte negativ war. Ein ungewohntes Ergebnis, denn wir wissen, dass eigentlich bei positiver Kultur das Amplifizierungsverfahren immer positiv ist. Nun, wir haben aus dem Urethralabstrich Kolonien identifiziert und es handelt sich hier um einen Neisseria meningitidis-Fall. Selten kommt dies vor, aber doch, und man sieht hier, man darf sich auch auf ein Amplifizierungsverfahren nicht verlassen zu 100%, denn dieses ist natürlich spezifisch und würde Neisseria gonorrhoeae nicht nachweisen können. Das nur als Beispiel, dass es durchaus interessante und sozusagen tricky Fälle gibt bei der Diagnostik. Nun, wie schaut es bei den Antibiotika aus, der dritten Säule der Bekämpfung der Gonorrhoe? Die Gonokokken als vor allem die drug-resistant Neisseria gonorrhea als microorganisms with a threat level of urgency bezeichnet. Das heißt, hier muss man tatsächlich die richtige best dosierte Therapie wählen. Und ich möchte mit Ihnen nun sozusagen 80, 90 Jahre zurückgehen in die Vergangenheit. Wie wurde denn eine Therapieempfehlung praktiziert? Welche Antibiotika wurden empfohlen? Und beginnend bei Sulfonamiden, Penicillin, über Streptomycin, Tetracycline, Quinolone, Azithromycin und letztlich sind wir gelandet bei den Cephalosporinen. Und immer wieder ist es den Gonokokken gelungen, diese Therapie zu umrunden, sich zu ändern, zu mutieren und Resistenzen zu entwickeln, sodass man neue Empfehlungen abgeben musste. Und wir sind also jetzt 2021 bei dem Problem gelandet, gibt es eventuell eine unbehandelbare Gonorrhoe? Schauen wir uns einmal an, wo immer diese Mutationen stattgefunden haben. Interessanterweise immer in dem westpazifischen Raum. Von dort haben sich diese resistenten, mutierten Gonokokkenstämme ausgebreitet. Egal, ob es sich jetzt um Penicillinresistenz gehandelt hat, Spectinomycin, Quinolone oder auch Cephalosporin-resistente Stämme, wie das erst vor wenigen Jahren in Japan beschrieben wurde. Worauf beruht nun dieser Mechanismus, Extended Spectrum Cephalosporin Resistenz, auf mehreren Genmutationen? Die Mutation im PEN-A-Gen, eine Mutation im PEN-B-Gen und Mutationen des Repressor-Gens. Ich möchte jetzt darauf nicht genauer eingehen, das würde zu viel Zeit benötigen, aber es beruht also diese Resistenzentwicklung gegen Cephalosporine auf mehreren Mutationen und lassen natürlich befürchten, dass nun diese gonokokkenresistenten Stämme zunehmen. Und ich darf Ihnen nun die Zahlen, die von ECDC publiziert wurden für 2009 bis 2017, präsentieren. Wir sehen, die Kinolohne liegen etwa um 50% in ihrer Resistenz und also von Gonokokken, die resistent sind. Auch in unserem Patientenkollektiv kann man sagen, es sind ungefähr 50% der Gonokokken resistent auf Ciprofloxacin. Cefixim-resistent hat zugenommen in ungefähr um 2010, 2011. Interessanterweise hat aber Cefixim-Resistenz dann abgenommen und wurde abgelöst durch eine zunehmende Azithromycin-Resistenz. Ich darf darauf genauer eingehen, auf die Azithromycin-Resistenz. Sie sehen hier die Zahlen, die jetzt verschiedene Populationen betreffen, nämlich MSM, heterosexuelle Personen und Frauen, und bei all denen kam es zu einer Zunahme der Resistenz. Wenn wir europaweit diese Zahlen vergleichen, dann sehen wir, und die Farbe ist uns bekannt, rote Farbe, das betrifft aber jetzt die Azithromycin-resistenten Stämme von, und Zahlen von einer höheren Zahl als 5% in den verschiedenen Ländern, und es sind viele Länder in Europa betroffen. Vergleichen wir sie mit Cefixim, mit diesem kleinen Diagramm, dann hat die Zahl der Cefixim-resistenten Stämme von mehr als 5% in der Population abgenommen und ist wesentlich geringer, als es nun die Azithromycin-Resistenz betrifft. Ich darf Ihnen da ein Beispiel zeigen von unserer Erfahrung. Wir haben von 2010 bis 2020 über 5000 Gonokokkenstämme gesammelt und evaluiert hinsichtlich der Resistenz aus verschiedenen Bereichen von Österreich, in überwiegender Zahl von Wien. Und ich will Sie jetzt nicht mit zu viel Zahlen bombardieren, aber eine der interessantesten ist das Azithromycin, das enorm zugenommen hat von nahezu 0% oder 0,8% 2011 bis 16% 2018. Und eine Publikation möchte ich Ihnen auch noch präsentieren hinsichtlich der Resistenzgefahr. Es ist ein Stamm aufgetreten von einem Engländer, der sich in Südostasien aufgehalten hat, und hier wurde eine Zeftreaktion und Azithromycin-Resistenz nachgewiesen. Die Behandlung war dann entsprechend schwierig, vor allem weil es sich hier auch um eine pharyngeale GO gehandelt hatte. Was hat das nun für Folgen, für weltweite Folgen? Nun, man hat sich weltweit, CDC, USDI und auch BASH von England geeinigt, dass die Therapieleitlinien geändert werden sollten. Und wir haben ebenfalls gemeint, also die Doppeltherapie, die Dualtherapie, die jetzt viele Jahre die Empfehlung war, weltweite Empfehlung von Ceftriaxon und Azithromycin, diese wird verlassen, wurde von CDC verlassen und auch von etlichen Ländern, auch von Deutschland. Und wir haben uns ebenfalls entschieden, nun die Ceftriaxon-Einzeltherapie zu empfehlen, in einer höheren Dosierung, als das bisher der Fall war, nämlich nicht 500 Milligramm, sondern 1 Gramm intramuskulär oder intravenös für die unkomplizierte genitoanale Infektion bei Erwachsenen, die also Cervix, Uretra und Rektum betrifft, und haben Alternativtherapien aufgezeigt in den Therapieleitlinien, die Sie auch bei den Therapieleitlinien der Gonorrhoe, der ÖGSTD vorfinden können, mit Cefixim in einer höheren Dosierung, mit Alternativen von Gentamycin und Azithromycin, Cefixim und Azithromycin, alles in einer höheren Dosierung, 2 Gramm Azithromycin statt 1 Gramm und eventuell auch eine Singletherapie nur mit Azithromycin. Das sind Alternativtherapien, wenn wir keine andere Möglichkeit haben, aber die sollten nur dann praktiziert werden, wenn eine Resistenztestung vorgenommen wurde und auch wird empfohlen ein Test of Cure, also eine Therapiekontrolle. Die oropharyngeale Gonorrhoe ist bekannterweise schwieriger zu behandeln. Hier dominiert ebenfalls als Einzeltherapie das Ceftriaxon. Alternative Therapien wurden angegeben, aber nur unter Ausnahmefällen. Was sollte man noch beachten bei der Therapie der Gonorrhoe? Es besteht eine beschränkte Meldepflicht laut Geschlechtskrankheitengesetz. Das heißt, es sollte das Geschlecht und die Zahl der Patienten, die man monatlich diagnostiziert und behandelt, bekannt gegeben werden, nicht jedoch der Name, nicht auch das Alter. Also es ist lediglich das Geschlecht und die Zahl erforderlich. Und eine Anzeigenerstattung sollte nur dann erfolgen, wenn eine Weiterverbreitung der Erkrankung befürchtet wird und der Patient einer ärztlichen Behandlung sich entzieht. Das sind also die derzeitigen Therapieleitlinien der Gonorrhoe und genaueres bei verschiedenen Schweregraden der Infektion können Sie nachlesen, dann in den Therapieleitlinien, die auf der Homepage der ÖGSTD bereits positioniert sind. Gibt es Alternativtherapien? Es gibt Alternativtherapien, das Gentamycin ist ja auch gelistet als Alternativtherapie. Es gibt auch zahlreiche oder einige wenige Studien mit alternativen Antibiotika, das Ertapenem, Tigecyclin, Fosfomycin, Soliflodacin und Gepotidacin. Wobei es hier Studien gibt, die erst etabliert werden, wie zum Beispiel bei dem letztgenannten. Es ist eine neue Antibiotikagruppe, die jetzt erst in Austestung ist und in einer Phase 3 Studie ist in den USA und hier wird die Dosierung erst evaluiert. Aber generell muss man sagen, das große Problem stellt die pharyngeale Gonorrhoe dar, wie das auch zum Beispiel bei Soliflodacin sich gezeigt hat, dass man hier eine 100%ige Heilungsrate hat und vergleichbar mit Ceftriaxon, wenn es sich um eine urogenitale Infektion handelt, aber nicht bei einer pharyngealen Gonorrhoe. Zusammenfassend noch einmal ein kurzer Rückblick. Bei klinischem Verdacht sollte unbedingt eine mikrobiologische Diagnose erfolgen. Der Kulturnachweis mit einer Resistenztestung, insbesondere bei Alternativtherapien zu Ceftriaxon durchgeführt werden. Therapieversager sollten wahrgenommen werden und ein Test of Cure, vor allem eben bei Alternativtherapien. Es ist wichtig, die GO-Resistenzsituation global zu überwachen und die neuen Therapiemöglichkeiten haben eine hohe WHO-Priorität. Nun, mit David Oriel kann man sagen, Sex is a private and pleasurable activity, but the thorn of the rose, it may result in disease. Und vielleicht interessiert den Patienten, der eine solche Gonorrhoe, mit einer Gonorrhoe zu Ihnen kommt, wie hoch ist denn das Risiko? Das Risiko ist für den Mann 30% nach einem Sexualkontakt mit einer infizierten Frau und für eine Frau mit einem infizierten Mann 50-90%. Also es ist hier eine Gender-Benachteiligung, könnte man sagen. Aber das ist nun einmal das Faktum. Und es könnte also durchaus sein, dass wir dann sagen müssen, strangers in the night, gonorrhea in the morning. Das kann den Patienten erwarten. Und somit möchte ich mit Fauci sagen, expect the unexpected. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Lieben Dank für den tollen Vortrag mit den teilweise erschreckenden Zahlen. Gibt es Fragen an die Frau Professor Stari?
Darf ich eine aus dem Chat stellen? Von der Frau Kollegin Meierhofer, Frage an Frau Professor Stari. War der Patient mit Meningitis, Urethritis immunsupprimiert? War der Patient mit den Meningokokken als Ausfluss immunsupprimiert?
Nein, das war eine urethrale Infektion, die ja extrem selten ist, aber die auch beschrieben ist und vorkommt.
Sind weitere Fragen?
Darf ich noch eine stellen? Ich freue mich ja als klassischer Infektiologe. Wir haben vorher schon darüber diskutiert, dass die Dosierung zum Beispiel beim Ceftriaxon hinaufgegangen ist. Cefixim 800 Milligramm, wenn man weiß, dass wir 36% resorbiert, das ist für den klinischen Infektiologen, kann man Traubenzucker geben. Das ist so wie bei Cefuroxim Acetil. Dasselbe Problem sehe ich ja zum Beispiel bei Azithromycin, das wundert mich nicht, denn das wird auch nur zu 40% resorbiert. Die Frage ist, ob man da nicht 1,5 Gramm im Schuss, nicht im Schuss, halt über 2 Stunden reinlässt, denn da habe ich 1,5 Gramm, das wird wahrscheinlich ambulant nicht gehen. Aber meine Frage ist, gibt es Daten zu Telafloxacin? Telafloxacin ist ein neues Kinolon, das im sauren Milieu sehr gut arbeitet und wir haben die Erfahrung gemacht, zugelassen ist es in Wahrheit für MRSA, uninteressant in Österreich, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass bei Pseudomonaden, die ciproresistent sind, ein Teil Telafloxacin empfindlich sind. Gibt es da schon sozusagen zumindest mikrobiologische Austestungen, ob das Telafloxacin gegen Gonokokken wirksam ist?
Also mir ist jetzt keine wirkliche Erfahrung bekannt, aber man weiß, dass zum Beispiel bei einer nicht behandelbaren Gonorrhoe, wenn man also mit dem üblichen Schema behandelt und noch immer ein positives Ergebnis hat anschließend, dass bei einer doppelten Dosierung dann doch eine Heilung erfolgen kann. Das ist mehrmals beschrieben und daher muss man sagen, es ist tatsächlich wirklich notwendig, hier eine höhere Dosierung von vornherein schon einmal zu empfehlen.
Gehen wir alle wieder bei Professor Kranninger in die Schule bei Professor Spitz und dosieren wir das Beta-Lactam gescheit hoch? Oder halt alles?
Ähnlich ist es ja auch zum Beispiel bei Mycoplasma genitalium, wir werden das ja im anschließenden Vortrag hören, dass mit einer Therapiesteigerung man durch eine Dosissteigerung mit einem Antibiotikum durchaus noch einen Therapieeffekt erzielen kann.
Herr Professor Stingel.
Entschuldigung, mich würde interessieren, kannst du was zum Latenzphänomen bei der Gonorrhoe sagen? Weiß man da was drüber? Weiß man etwas, wo sich, wenn man dieses Gedicht, das du immer zitiert hast, wenn man dort sitzt und lauscht, kannst du was sagen, wo er sitzt und lauscht, vielleicht im Stadium einer Latenz?
Frage wiederholen für die Zuhörer im Internet, es geht um das Latenzphänomen der Gonokokken.
Ja, also mir ist jetzt nicht eine Studie bekannt, wo man dann nachweist, dort sitzt der Gonokokko sozusagen, aber man weiß natürlich, dass die Gonorrhoe aufsteigen kann, sowohl bei der Frau als auch beim Mann und dort auch in den Ovarien eine Tubeninfektion verursachen kann, eine Adnexitis, eine Peritonitis verursachen kann, beim Mann auch eine massive Orchitis verursachen kann und dort vermutlich auch diese Erreger latent vorhanden sein können und dann reaktiviert werden. Das sind Vermutungen, aber das ist anzunehmen, dass das der Fall ist.
Wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann darf ich an dich übergeben, Florian.
Vielen Dank.